Lasst uns vor der Predigt den Herrn um seine Hilfe bitten und darauf vertrauen, dass er uns segnet. Geliebter Herr, wir haben es gesungen, du bist Herr. Nicht die Kaiser deiner Zeit, noch die Präsidenten dieser Welt, sondern du. Du bist der Höchste. Dich allein beten wir an, aufgrund der Tatsache, dass du, Herr Jesus Christus, dich selbst erniedrigt hast, keinen Gefallen an dir selbst gefunden hast, sondern dein Leben gegeben hast für uns. Du warst dem Vater gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Und dieser Tod war notwendig, um stellvertretend für unsere Schuld und Sünde zu sterben, die so vielfältig ist, unsere Sünde, die uns so leicht umstrickt und anhängt. Auch heute wollen wir sie bei dir ablegen, wie König David es auch verstanden hatte, seine Sünde abzulegen und ständig zu dir zu kommen, um seine Sünde zu bekennen. Herr, wir sind sündig und wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe in dem Prozess der Heiligung. Lieber Vater, damit wir deinem Sohn ähnlicher werden. Wir wollen gleichgestaltet sein zu dem Bild deines lieben Sohnes. Wir wollen sein wie Jesus. Herr, mach du uns bereit, auch so zu wandeln, im Gehorsam, in aller Hingabe, gehorsam zu tun, was du gesagt hast. Herr, danke, dass du in uns das Wollen zu dem Guten bewirkst und auch das Vollbringen, und zwar zu deinem Wohlgefallen. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Beten dich an und bitte sprich durch dein Wort zu uns. In Jesu Namen. Amen. Bitte schlagt eure Bibeln auf im Philipperbrief Kapitel 2 und ich lese dort die Verse 1 bis 13. Unser Predigttext sind die Verse 12 und 13, die beiden Verse am Ende dieses Abschnitts. Nochmals heißt es dort, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nicht im Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen oder den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Soweit der Text. Der Apostel Paulus wendet sich jetzt wieder an die Philipper, nachdem er ihnen zuvor geschrieben hat, was unser geliebter Herr getan hat und wie er seine demütige Gesinnung demonstriert hat, indem er sich nämlich in der Gestalt Gottes, in dem Wesen Gottes, sich selbst erniedrigte und wahrer Mensch wurde. Und als wahrer Mensch wurde er Und demonstrierte er und er lehrte auch Gehorsam. Er demonstrierte seinen Gehorsam, ein Gehorsam, der bis zum Tod reichte. Ja, bis zum schändlichsten Tod am Kreuz. Diese demütige Haltung, die sollen wir haben. Das war der letzte, das war die letzte Mahnung in Vers 5, diese Gesinnung zu haben. Und jetzt nimmt der Apostel Paulus die Mahnung wieder auf, in den Versen 12 und 13. Und er beginnt: Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid. Unser Text beginnt mit diesem Darum, oder ihr habt eine Elberfelder, da steht es daher. Dieses Darum verbindet diese Verse, diese beiden Verse jetzt, mit dem, was unmittelbar davor geschrieben steht und gesagt wurde. Was war da nochmals? Christus gehorchte dem Vater und führte seinen Plan bis zum Tod am Kreuz aus, Vers 8, und wurde deshalb nach seiner freiwilligen Erniedrigung vom Vater wörtlich übererhöht. Nun, das glauben wir. Und wir haben gesehen, woran diese Übererhöhung bestand. Sie ist, dass er höher ist als jedes andere Wesen seiner eigenen Schöpfung. Und dass er den Namen erhalten hat, der über alle Namen ist. Er ist Kyrios. Übrigens, das sind die Titel auch der damaligen Kaiser geworden, Kyrios. Aber Jesus ist Kyrios. Er ist der Souveräne und der Herrscher. So weit wurde er erhöht. Das glauben wir. Und dadurch, dass er Kyrios ist, wissen wir, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen werden. Denn Jesus ist Jahwe. Kyrios ist Jahwe. Er ist Jahwe. Nun, und gerade weil wir das glauben und auch darauf vertrauen, müssen wir jetzt gehorchen und den Anweisungen der Gesinnung Christi folgen und dem nachjagen. Vers 5 werden wir dazu aufgefordert. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Und dann wird diese Gesinnung noch einmal präzisiert in dem Leben Jesu aufgezeigt. Nun, die hier folgende Ermahnung des Paulus in Vers 12 ist sehr direkt. Aber seht einmal, mit welch einem Einfühlungsvermögen diese Worte von Paulus vorgebracht werden. Er spricht sie beim Ermahnen als meine Geliebten an. Und das drückt seine herzliche Beziehung zu den Philippern aus, die sich durch die Bekehrung, durch das Evangelium des Christus, die sich durch die Bekehrung dem Dienst des Herrn Jesus Christus verschrieben und ergeben hatten. Die Herzlichkeit steckt in dem Geliebtsein und wird durch das besitzanzeigende Fürwort meine Geliebten nochmal bekräftigt. Mit anderen Worten, ihr werdet nicht nur von Gott geliebt, sondern dieselbe Liebe bringe auch ich, Paulus, euch gegenüber zum Ausdruck. Er ist mit ihnen so innig verbunden, dass er sich nicht scheut, sie zu ermahnen. Und in vielen Kreisen kriegen Menschen das nicht zusammen. Wie kann man jemanden lieben und gleichzeitig ermahnen? Wir brauchen diese Ermahnung. Die Philipper brauchen diese Ermahnung, wir brauchen diese Ermahnung. Und ich kann euch sagen, ich liebe euch auch, weil der Herr mich geliebt hat und uns Liebe gegeben hat, auch füreinander. Paulus fürchtet bei dieser Ermahnung auch keinerlei Widerstand, denn die Philipper hatten sich seit Anbeginn als gehorsame Nachfolger des Christus erwiesen. Und dieser geradezu zärtliche Ausdruck, er erinnerte sie zweifellos an die Anfangsjahre, als der Apostel selbst und Silas dort in Philippi waren, als sie zum Glauben kamen und dort ihre Gemeinde entstand. Sie erinnerten sich an die Schläge, die diese beiden einsteckten, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und jetzt erinnert er sie daran, dasselbe auch jetzt zu tun, nämlich gehorsam zu sein, obwohl er weit von ihnen entfernt war. Schon zuvor in Kapitel 1, Vers 27 hatte Paulus von seiner Abwesenheit gesprochen. Und er forderte sie auf, erinnert euch, würdig zu wandeln, auch wenn er nicht da ist, sie sollten würdig des Evangeliums wandeln. Und natürlich wisst ihr, dass er in der entfernten Haft in Rom war. Aber die besondere Bitte, die hier angesichts ihrer Bedürfnisse und angesichts des Beispiels Christi an sie gerichtet ist, ist sehr eindringlich formuliert. Er sagt, verwirklicht, realisiert eure Erlösung und zwar mit Furcht und Zittern. Diese Ermahnung bezieht sich auf das persönliche Heil der Heiligen in Philippi. Er fordert sie auf, das Leben, das Gott durch seinen Geist in ihnen gewirkt hatte, zu verwirklichen, in ihrem täglichen Leben umzusetzen. Nun, die Grundlage für deine Heiligung ist das Werk, das wir in den Versen zuvor gesehen haben, das Jesus vollbracht hat. Durch seinen Gehorsam ist er gestorben. Das ist die Grundlage, das könnt ihr einschreiben, dass die Grundlage ist, die Veränderung, die jetzt in deinem Leben aufgrund dieses Werkes stattgefunden hat. Diese Ermahnung bezieht sich auf das persönliche Heil, auf das persönliche Heil der Philipper. Er fordert sie auf, das in ihrem täglichen Leben umzusetzen, es zu realisieren. Aber versteht das ja nicht falsch. Sie werden hier nicht aufgefordert, für ihr Heil zu arbeiten oder es zu erarbeiten, es irgendwie zu verdienen. Leider gibt es Ausleger, die meinen, dass das der Fall ist. Nun, wenn ihr noch am Anfang eures Glaubenslebens steht, lasst euch nicht verwirren, wenn ihr sowas lest. Hier redet Paulus nicht davon, dass die Philipper ihre eigene Errettung herbeiführen sollten. Keineswegs. Nein, denn das Heil hatte Gott ihnen bereits geschenkt. Und es kam nicht zu ihnen als ein Lohn, nicht als Verdienst. Ihr braucht nur ein Kapitel weiter nach vorne gehen, in Philippa Kapitel 3 und dort in Vers 9. Dann seht ihr, wie Paulus dort sagt, dass er in Christus erfunden werden möchte, indem ich nicht, sagt er, meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Die möchte er und die hatte er. Die wurde ihm gegeben. In unserer Passage geht es definitiv nicht um das Erwerben des Heils durch Werke. Das wäre ein absoluter Widerspruch in dem, was Paulus später sagt. Und wir haben ja auch schon von der Gnade gelesen. Stattdessen sollten die Philipper dieses Heil und diese Errettung nun in der Tat in ihrem Leben alltäglich realisieren, verwirklichen. Was hat das für eine Auswirkung in euer Leben, dass ihr jetzt gerettet seid durch den Glauben an Christus allein? Die Philipper hatten durch ihren Glauben die Rechtfertigung Gottes erlebt, auch eine anfängliche Heiligung. Heiligung gibt es auch als ein etwas Statisches, als etwas, was stattgefunden hat. Wenn ihr glaubt, dann werdet ihr geheiligt, aber Heiligung ist ebenso ein Prozess. Und das spricht er an, diesen Prozess spricht er an, dieses Umsetzen, dieses Realisieren und Verwirklichen in deinem Leben und in ihrem Leben. Die Philipper standen in dem Prozess der Heiligung und dieser Prozess der Heiligung ist der Weg, den jeder Christ zu beschreiten hat. Wir wurden bei unserer Wiedergeburt gerecht gesprochen und wir trachten seither nach einem gerechten und einem heiligen Lebenswandel. Nun, manchmal geht es uns Christen so wie bei einer Ehevorbereitung. Ich erinnere mich, Christiane und ich, wir haben eine Ehevorbereitung gemacht und dieses Paar konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie sich jemals streiten würden. Die Augen waren pink, alles war pink und pink. Und dann kamen sie aus den Flitterwochen zurück und sagten, wir haben uns gestritten. wir sind nicht perfekt. Oh, sage ich, oh, cool, interessant, wirklich eine neue Nachricht, sage ich. Was haben wir denn die ganze Zeit besprochen in der Ehevorbereitung? Versöhnung, Kommunikation, Probleme überwinden. Das haben die alles nicht gehört. Und auf einmal hörten sie und merkten sie, wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Und so ist es auch, wenn wir Christen werden. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Ja, unserer Stellung nach sind wir gerecht, wir sind heilig. Aber unserem Zustand gemäß hinken wir noch gewaltig nach, um das zu erreichen, was wir sein sollen. Weil wir nicht allumfassend als neue Kreaturen verändert wurden, sondern noch in einem unerlösten menschlichen Körper leben, der immer noch Neigungen besitzt, das Falsche und Sündige zu tun, müssen wir uns heiligen. Heiligen heißt, sich abzusondern von der Sünde und sich dem Herrn zu unterwerfen. Als Christen gehören wir zu den Menschen, die ihre Knie freiwillig, wir brauchen nur zurückgehen, wir sind diejenigen, die ihre Knie freiwillig vor dem Herrn beugen und gebeugt haben. Und zu denen, die frei bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ja, dass er Jahwe ist, das bekennen wir. Und das ist die Grundlage, auf die Paulus mit dem einfachen Wort darum oder daher hinweist. Und die Grundlage hat Gott gelegt, indem er dich errettet hat und den Herrn Jesus Christus gesandt hat und der so willig war, gehorsam zu sein. Gehorsam bis in den Tod. Und das spricht sich so einfach für uns, weil wir mussten bisher nicht gehorsam bis in den Tod sein. Wir sterben der kleinen Dinge. Wir müssen Dingen entsagen und unseren eigenen Wünschen müssen wir sterben. Aber wir haben noch nicht den Gehorsam durchgelebt bis zu dem Tod durch physische Bedrängung und Peinigung, gleichzeitige Lästerung, Verspottung. Aber das ist die Grundlage, dass wir neue Kreaturen sind, die jetzt danach eifern, heilig zu sein, wie unser Gott heilig ist. Und jeder von euch, ich bin mir sicher, der ein Kind Gottes ist, wird zustimmen, ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Ich strebe danach, so wie Paulus es auch sagt, ich jage dem Ziel nach. Ich habe es noch nicht ergriffen. Die Grundlage, sie liegt in der gehorsamen Erniedrigung des Christus und in der dann erfolgten Erhöhung des Herrn Jesus. Ereignisse, auf die du jetzt als Kind Gottes dein gesamtes Leben baust. Das ist der Ausgangspunkt. Nun, Paulus zeigt uns jetzt in der zweiten Hälfte von Vers 12 die Verantwortung für dein Wirken in der Heiligung. Die Verantwortung für dein Wirken in der Heiligung. Wir hatten erst die Grundlage und jetzt als zweites haben wir die Verantwortung. Da heißt es, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Nun aus der Errettung und Rechtfertigung ergibt sich für dich ein Sinneswandel. Aus einem ungehorsamen Menschen wurdest du zu einem gehorsamen Menschen. Ich sage euch frei raus, wenn ihr Christus nicht gehorsam seid, seid ihr keine Kinder Gottes. Das kennzeichnet euch. Ihr seid gehorsam. Sind wir das fortwährend, ununterbrochen, ohne irgendeinen Hiccup? Nein, wir sind auch manchmal ungehorsam. Aber das kennzeichnet uns. Wir sind jetzt Menschen, die Gott gehorchen wollen und es auch tun. Und du hast dich der Herrschaft von Jesus Christus unterworfen und du glaubst und lebst sein Herrsein. Das ist die praktische Anwendung. Du lebst es als Christ, dass er Herr ist. Und der Herr bestimmt, was du tun sollst. Darin ist er souverän. Er kann dir sagen, was du willst. Und da steht in seinem Wort, was er will. Und du wirst es tun. Wunderbar. Allerdings, und das weißt du als Christ, wird dieser Gehorsam sehr angefochten. Wir leben als Christen in einem noch nicht vollständig erlösten Zustand. Wir warten immer noch auf die Erlösung unserer Leiber. Der Stellung nach, ja, wir sind sicher, wir können nicht verloren gehen, wir sind neue Kreaturen, aber wir warten noch auf etwas. Wir wollen nicht so weiterleben, oder? Oder seid ihr schon hier zufrieden? Grundsätzlich, hier kann ich bleiben für die ganze Ewigkeit. Nein, wir warten auf die Erlösung unserer Leiber, unsere Verherrlichung. Sind wir hier zufrieden? Ja, wir sind zufrieden, aber nur, weil wir wissen, es kommt noch etwas. Wir warten auf den endgültigen Zustand, wo Christus sich erbarmt und uns zu sich holt. Nun, jeder Christ weiß es, wie Gehorsam angefochten ist. Wir erwarten die Verherrlichung unserer Leiber mit großer Freude und wir sind manchmal müde von dem Kampf gegen die Sünde, die uns zu Ungehorsam verleiten möchte. Und wir warten, wenn ihr so wollt, auf die eigene Erhöhung. Denn der Herr Jesus Christus hat gesagt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir werden mit ihm zusammen verherrlicht werden. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir uns demütigen und die Gesinnung des Christus haben, der nochmal was tat? Sich selbst erniedrigte. Ihr Lieben, deshalb fängt es schon damit an, nicht einfach höher von uns zu denken, als sich zu denken gebührt. Achtet, haltet euch zu den Niedrigen. Ich will lieber nur mit den Einflussreichen zu tun haben. Meine Freunde sind die einflussreichen Politiker dieser Welt. Nein, haltet euch zu dem Abschaum dieser Welt, zu den Verachteten. Nun, wir warten gewissermaßen auf diese Erhöhung. In der Zwischenzeit haben wir einen gewichtigen Teil in unserem Heiligungsleben zu übernehmen. Es ist eine Verantwortung, die es zu übernehmen gilt. Diese Verantwortung spricht Paulus hier im Text an. Ihr Lieben, wir können nicht passiv in unserem Leben als Christen sein und lediglich warten, dass sich alles an uns von selbst vollzieht. Dass wir irgendwie heilig werden. Ja, wir gehen einfach nur durchs Leben und Gott wird es schon machen. Ja, es gab solche Bewegungen, die das betont haben. Die haben gesagt, lass Gott tun. Lass einfach Gott machen. Wir brauchen nichts tun. Wir gehen einfach durchs Leben. Keine Anstrengung. Oh, strengt euch ja nicht an. Das riecht nach Werkgerechtigkeit. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Hier reden wir nicht von unserem Heil, das wir erwerben sollen. Das haben wir bereits. Aber in unserem Heiligungsleben brauchen wir unseren Einsatz. Das Heilungsleben unterscheidet sich von der Errettung. Zu der Rettung, unserem Heil, konnten wir was hinzufügen? 99% oder 1%? Fügen wir 1% dazu? Nein, null. Die komplette Errettung ist Gottes Werk. Absolut. Du hast kein Stück dazu beigetragen. Es ist allein sein Werk. Das Heil unserer Seelen war einzig und allein Gottes gnädiges Werk, sein Geschenk. Wir erinnern uns an die wunderbaren Worte aus dem Epheserbrief in Kapitel 2, die wir so oft und häufig anführen. Warum? Weil sie auch so toll sind. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Du willst nicht hier mit einem breiten Brustkorb rumlaufen. Ich bin gerettet. Ich habe erst mein Abitur gemacht und da habe ich, klar, ich habe verstanden. Ich bin echt klar, klug. Nein, absolut nichts. Es hat nichts mit Intellekt zu tun. Die schlauesten Köpfe dieser Welt sind verloren. Und die niederträchtigsten oder die einfachsten Menschen dieser Welt sind gerettet, weil Gott Gnade geschenkt hat. Mit der Heiligung verhält es sich anders. Wir tragen Verantwortung. Und wir wirken selbst mit. Und das ist wahr. Sehen aber auch gleich, dass wir ohne Gott nichts tun könnten. Dennoch hat Gott es so vorgesehen, dass wir eine Verantwortung tragen. Die Heilige ist somit ein sogenannter Synergismus. Das sind zwei Worte, die einfach nichts anderes sagen, dass Zusammenfluss von Energien stattfinden zwischen Gott und Mensch. Syn, zusammen und Energie. Dieses Miteinander ist nur für uns Kinder Gottes möglich, weil der Geist Gottes uns bewohnt und wir so sehr mit ihm verbunden und mit Christus verbunden sind, der in uns lebt durch seinen Geist, dass wir die Kraft, die nötige Kraft von ihm erhalten. Der ungläubige Mensch kann das gar nicht tun. Der kann es nicht. Er kann keine Verantwortung übernehmen. Der will es auch gar nicht. Es interessiert ihn nicht die Bohne. Wir sind so sehr mit Christus verbunden. Ja, wir sind eins gemacht mit ihm, dass nur wir als Kinder Gottes auf die Verantwortung und der Heiligung reagieren können. Wir sagen, ja, ich will es. Nun, worin besteht diese Verantwortung? Ich glaube, ihr habt ein A da bei euch, oder habe ich das nur bei mir? Das weiß ich nicht. Ja, ein A steht da, gut. Da, die Aufforderung, sei gehorsam in der Realisierung deiner Errettung. Im Text heißt es, sie waren alle Zeit gehorsam und jetzt noch viel mehr. Sie waren alle Zeit in seiner Gegenwart auch, als er dort war in Philippi, aber jetzt noch viel mehr in seiner Abwesenheit. In seiner Parousia, das kennen wir nur in der Ankunft des Herrn, aber die Parousia in seiner Gegenwart waren sie gehorsam und in seiner Aposia, in der Abwesenheit, das wird negiert. In beiden Fällen waren sie gehorsam. Das Leben der Philipper war sofort nach ihrer Bekehrung durch Gehorsam gekennzeichnet. Sie taten von Anfang an die echten Dinge und die rechten Dinge, die bei Gott wichtig sind und für Wohlgefallen bei Gott fanden. Sie waren gehorsam. Warum? Und wem waren sie gehorsam? Was steht hier im Text? Steht nicht da. Wem sie gehorsam waren. Waren sie Paulus gehorsam oder waren sie Gott gehorsam? Völlig egal. In diesem Fall ist es egal. Denn der Apostel Paulus brachte den Philippern das Wort und ähnlich wie danach die Philipper, ihr erinnert euch an 1. Thessalonicher vielmehr, Kapitel 2, Vers 13. Sie nahmen das Wort auf, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es wahrhaftig ist, als Gotteswort, das auch wirksam in ihnen war. Also, sie gehorchten Paulus, aber wussten genau, wenn wir Paulus gehorchen, das ist die Stimme Gottes in diesem Fall, wir gehorchen unserem Gott. Sie wurden Gott gehorsam. Nochmals. Und das nicht nur in der Gegenwart dieses großen Mannes, dieses großen berufenen Apostels. Sie waren in ihrem Gehorsam auch in seiner Abwesenheit gehorsam. Ich weiß, dass gottesfürchtige Menschen, die an unserer Seite und mit uns zusammenleben, einen großen Einfluss auf uns nehmen können. In Sprüche 27, Vers 17, die Männer kennen diesen Vers wahrscheinlich, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Jemand, der mit dir in dem Kampf des Glaubens ist, der fordert dich heraus, im Gehorsam zu wandeln. Wenn er bei dir ist, noch viel mehr als in seiner Abwesenheit. Aber die Philipper taten beides. Sowohl in der Gegenwart des Apostel Paulus als auch in seiner Abwesenheit wurden sie sogar noch mehr gehorsam. Mit anderen Worten, sie verzeichneten Wachstum. Die Philipper waren, wie gesagt, von Anfang an gehorsam und sie hatten zugenommen. Sie hatten statt des Apostels natürlich immer die Gegenwart Gottes. Auch wenn der Apostel Paulus nicht da war, sie wussten, Gott ist da. Aber vielleicht geht es euch so wie mir manchmal. Ich kann die Gegenwart Gottes leichter ausblenden, als dass irgendjemand anders bei mir ist. Wir wissen das als Kinder, wenn die Eltern aus dem Haus waren, dann wurden die Dinge getan, die wir sonst nicht tun könnten. Weil die Eltern aufpassten und wir durften bestimmte Dinge einfach nicht tun. Wisst ihr was? Die Philipper waren gehorsam. Ob Paulus bei ihnen war oder nicht. Sie taten, was ihm wohlgefällig war. Sie taten im Gehorsam durchweg Gottes wohlgefällige Dinge, Gottes Willen. Und sie versorgten Paulus aus der Ferne. Erinnert ihr euch? Sie kümmerten sich darum. In Kapitel 4, 15 schreibt Paulus: Und ihr Philipper, ihr wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen, als ihr allein. Was für eine tolle Gemeinde. Wir haben nicht gesagt, aus den Augen, aus den Sinnen, der ist weg. Jetzt können wir unser Geld sparen und wir bauen uns einen besseren Gottesdienstraum oder sonst irgendwas. Nein, sie gaben alles, was sie konnten. Als Paulus in Korinthern schrieb, sagte er in 2. Korinther 11, Vers 9, und als ich bei euch war und Mangel litt, Paulus bei den Korinthern, und niemand zur Last gefallen bin, und auch wollte er das nicht, denn meinen Mangel erfüllten die Brüder aus Mazedonien, die aus Mazedonien kamen. Wisst ihr, die Mazedonier, dazu gehörten die Philipper, die versorgten den Apostel Paulus, auch in seiner Abwesenheit. Und sie waren gehorsam. Die Philipper kümmerten sich, auch gemäß Gottes Willen, um die Bedürfnisse und die Not anderer Gemeinden. Sie gehörten zu jenen mazedonischen Gemeinden, von denen Paulus in 2. Korinther und Kapitel 8 schreibt. Ich lese euch das mal vor. Geht ruhig mal in eurer Schrift dorthin, in der Bibel dorthin. 2. Korinther, Kapitel 8. Und dort die Verse 1 bis 6. Und er prahlt geradezu gegenüber den Korinthern. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit viel Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Vers 5. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, nämlich die Sammlung der Gelder für die armen Gemeinden, wie es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Titus sollte das vollenden. Seht ihr, da waren die, sicherlich gehörten die Philipper dazu und die Thessalonicher, mazedonischen Gemeinden und Berea. Und sie redeten ihm zu, bitte nehmt diese Gabe. Oh, das ist doch viel zu viel. Wie kommt ihr denn selber zu? Oh nein, bitte nehmt dieses. Und sie redeten ein und sie redeten auf die Apostel ein. Bitte nehmt diese Gabe und bringt sie zu den armen Brüdern, unseren Geschwistern. So eindringlich. Welch ein wunderbares Zeugnis ihres Gehorsams. So sollst auch du gehorsam sein in der Verwirklichung und Realisierung deiner Errettung. Du bist ein neuer Mensch. Du lebst nicht mehr nach alten Maßstäben. Neue Maßstäbe, neuer Wille ist da, nämlich Gott zu gefallen. Aber Paulus mahnt zu mehr. B. Er sagt, sei gottesfürchtig in der Realisierung deiner Errettung. Da sagt er, tu das, verwirkliche das mit Furcht und Zittern. Gottes Furcht ist ein Kennzeichen der Errettung. Mein Taufvers ist aus Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht Jahwes ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Wir fürchten Gott. Aber leider, das gehört eben auch zu unserer menschlichen Schwäche, kann diese Gottesfurcht abhanden kommen, beziehungsweise geringer werden als das, was sie sein sollte. Salomo schreibt im Predigerbuch, Kapitel 8, Vers 11, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt Böses zu tun. Wie wahr ist das? Weil Gott nicht gesehen wird von dem, der Böses tut, und Gott in den meisten Situationen nicht ein unmittelbares Gericht über uns Menschen, die Böses tun, vollbringt, sind wir frei und ungeniert, Böses zu tun. Ist es nicht so? So, letztes Mal ging es auch gut. Kein Problem. Das ist das Problem der Gottlosen heute. Sie sagen, wo ist denn dein Gott? Ha, passiert doch gar nichts. Ich kann immer so weitermachen. Und dann passieren andere Dinge auf der Welt und fragen die Leute, ha, wie kann Gott das denn zulassen? Das finde ich aber ein bisschen komisch. Er lässt es nicht zu. Gott lässt nicht zu. Gott wird mit der Sünde ins Gericht gehen, mit jeder Sünde. Und er sieht auch alles. Und das sollte uns ihn fürchten lehren. Nun, traurigerweise können wir nicht einfach nur einen Schalter umlegen und drehen irgendwo einen Bauchnabel oder so und da ist ein Schalter und dann drehen wir auf Gottesfurcht eingestellt. So einfach ist das leider nicht. Nein, nicht leider, Gott hat das nicht so gemacht. Die Philipper waren genau das Gegenstück von nicht-Gottesfürchtig. Also sie waren gottesfürchtig. Und sie bewiesen das. Und er ermahnt sie trotzdem, darin zu bleiben und auch darin noch mehr zuzunehmen. Paulus ermahnt sie, trotz ihres Heils entsprechend würdig zu wandeln, Verantwortung zu nehmen und im Gehorsam mit Furcht und Zittern zu verharren. Da steht, Metaphobu kai trumu. Das reimt sich. Oh, im Griechischen reimt sich das. Diese griechischen Wörter sind uns auch im deutschen Sprachverkehr geläufig. Da steht Phobu. Da leiten wir die Phobie von ab. Und dann steht da das griechische Wort trumu. Da kommt sowohl das lateinische Wort tremor vor, als auch das bei uns geläufige Tremor. Wisst ihr, was ein Tremor ist? Das ist, wenn ich hier stehe und predigen soll und mit Furcht und Zittern vor euch stehe. Nein, ihr wisst, das ist ein Zittern der Hände. Es ist den meisten Menschen bekannt, dass man ein gewisses Zittern hat, ein Tremor. Wir sollen aus Furcht vor unserem Gott zittern, weil er meint alles, was er geschrieben hat, er meint es sehr ernst. Er sagt das nicht nur zum Spaß. Und manchmal in meinem Leben bin ich direkt in ein offenes Messer gelaufen, weil ich das nicht ernst genommen habe, was Gott gesagt hat. Und da müssen wir zurück zu Psalm 32, wie David es getan hat, und müssen unsere Sünde bekennen. Und wenn wir es nicht tun, dann frisst uns unsere Sünde auf. Wir werden so trocken wie ein Land ohne Wasser, wie eine Wüste. Zusammengesehen spricht dieser Vers einfach von einer angemessenen Ehrfurcht, die wir unserem Gott in unserem Heiligungsleben entgegenbringen sollen. Und die Ehrfurcht und deren Mangel macht sich woran fest? Am Gehorsam. Du kannst sehen, ob du Gott fürchtest, wenn du ihm gehorsam bist. Nun, Gehorsam kann man manchmal sehr leicht erfüllen. Es geht manchmal sehr einfach. Du sagst zu deinem Kind, geh zum Kühlschrank, hol dir die Erdbeertorte. Oh ja, sehr gerne. Kein Problem, das ist nicht das Problem. Aber Gehorsam ist etwas, das wir tun, weil wir Gott fürchten, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. So wie Christus, der in seinem Glaubens, in seinem Kampf in Gethsemane, einfach Gott glaubte und sagte, ich tue deinen Willen, ich werde dir gehorsam sein, komme, was da wolle. Ich weiß, was auf mich zukommt, dein Zorn wird mich treffen, aber ich werde gehorsam sein, ich werde diesen Weg gehen. Und manchmal haben wir keine Lust, wir wollen nicht. Andere Begierden locken uns. Der Hochmut des Lebens verführt uns und sagt, oh, ja, wenn ich das jetzt mache, und wir haben keine Gottesfurcht, in keiner Art und Weise, die Gottesfurcht ist wie weggeblasen. Es ist erstaunlich, wie wir das ausblenden können. Wir können sogar unser Gewissen tot machen. Und das ist die große Gefahr dabei, wenn wir nämlich sagen, nee, das werde ich nicht tun, dann wird auch noch das Gewissen kaputt gemacht. Dass sie ständig mahnt, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und du sagst, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Und irgendwann wirst du so abgebrüht sein und abgehärtet sein, und als Kind Gottes wirst du es nicht, aber dass du einfach alles tust, was du willst. Selbst die Ungläubigen haben ein Gewissen, aber dieses Gewissen ist oft gebrandmarkt, so dass es nicht mehr wirkt. Bin ich gehorsam? Dann, weil es mir bedeutungsvoll ist, Gott zu fürchten. Bin ich ungehorsam? Dann, weil es mir an Gottesfurcht mangelt. Nun, was ist die Lösung? Wie kann ich Gott mehr fürchten? Wie kann ich ihn angemessen fürchten? Dafür ist genau der Prozess der Heiligung notwendig. Das Heiligungsbestreben, Gott bewusst gehorsam zu sein, fördert dein Wachstum im Glauben. Es verändert dich mehr und mehr zu dem Bildnis des geliebten Herrn, ihm gleich zu sein. Du musst anfangen, gehorsam zu sein. Es ist äußerst wichtig. Und wir kennen Situationen, ich bin mir sicher, ihr kennt sie genauso, wie ich sie kenne, wo ihr sagt, oh, ich würde jetzt lieber dies wählen. Das fühlt sich viel besser an, wenn ich das jetzt so mache. Und du weißt ganz genau, und du drückst es einfach beiseite und sagst, nein, still, ich will nicht, ich will nicht, ich will tun, was ich will. Nein, das darf nicht sein. Und du kannst deshalb auch nicht in der Gottesfurcht wachsen, weil du das immer beiseite drückst, gehorsam zu sein. Du musst sofort Buße tun und sagen, Herr, was soll ich tun? Ich will es jetzt tun, ich will es umsetzen. Und je mehr du im Gehorsam umsetzt, was Gott von dir erwartet, desto gottesfürchtiger wirst du, desto mehr wirst du zittern und erkennen, wie er ist. Paulus schreibt in Römer 8, 29, denn die er, das ist Gott, der Vater, zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und wir sehen das Ziel der Heiligung. Wir sollen dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden. Und wir haben gerade gesehen, wie er ist. Er hat gehorcht bis zum Tode am Kreuz. Das sollen wir nachahmen. Wenn du wie Christus bist, dann fürchtest du Gott so sehr, dass du seinen Willen tust. Und dieser Vers verrät uns, dass die Heiligung nicht nur unsere Verantwortung ist, sondern dass Gott selbst sie in der Hand hält. Und das unterstreicht uns der Vers 13, unser dritter Punkt. Und das ist die Befähigung für deine Heiligung durch Gottes Wirken. Wir haben die Grundlage gesehen für deine Heiligung und die Verantwortung, die du hast. Und jetzt sehen wir die Befähigung für deine Heiligung durch Gottes Wirken. Ich sage von vornherein, ohne Gottes Wirken kannst du nichts tun. Aber da du der Grundlage gemäß ein neuer Mensch bist, wenn du glaubst, dann wird auch Gott in dir wirken. Ohne dem wären wir hoffnungslos verloren. Da heißt es Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Es ist einfach nur interessant, wie Paulus hier seine Gedanken aufbaut. Er fordert die Philipper zur Verantwortung auf, verantwortlich in der Heiligung durch Gehorsam mitzuwirken. Und zwar Gott dabei mit Furcht und Zittern zu gehorchen und zeigt dann, dass all das, was wir als Christen tun können, nur geschehen kann, weil Gott selbst dazu befähigt und weil er aktiv ist. Das ist unsere Hoffnung. Ich hätte keine Hoffnung. Ich bin innerlich so verdorben, dass ich das nie alleine bewerkstelligen könnte. Auch wenn ich sage, ich übernehme alle Verantwortung in der Welt. Ich kann es nicht. Ich kann es absolut nicht. Aber das entbindet mich nicht von der Tatsache, dass ich Verantwortung habe. Ich habe Verantwortung und die kann ich auch ausüben, weil Gott aktiv ist. Die Tatsache, dass du und ich als Kinder Gottes das wollen und dann auch vollbringen, was Gott wohlgefällig ist, liegt an seinem Wirken. Und das Wort wirkt, nochmals, ist von dem griechischen Verb energeo. Und wir leiten davon das Wort Energie ab. Hier verwendet Paulus ein Partizip aktiv, der Gegenwart, männlich und im Singular, denn wir haben nur einen Gott. Es ist ein einziger Gott, der uns in uns wirkt, beständig wirkt, um uns zu helfen. Das ist der Gedanke dabei. Der Gedanke wird nicht nur hier bei Paulus im Philipperbrief, sondern auch im Hebräerbrief deutlich. Der Hebräerbriefschreiber, da heißt es in Kapitel 13, die Verse 20 und 21, fasst den ganzen Abschnitt des Apostel Paulus hier im Philipper 2 zusammen. Ich lese euch das vor. Hebräer 13 bringt die gesamte Wahrheit der Heiligung sehr ähnlich auf den Punkt. Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn aus den Toten heraufgeführt hat. Was ist das, heraufgeführt hat? Das ist die Erhöhung. Das ist die Erhöhung. Den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Bundes. Was ist das Blut des ewigen Bundes? Steht für die Erniedrigung. Also hier ist die Erniedrigung und die Erhöhung in umgekehrter Reihenfolge. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch wirkt. Wörtlich steht da, indem er in euch etwas tut. Das ist nicht das Wort energeo, sondern ein Wort, das Tun ausdrückt. Er tut das, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er fasst das wunderbar zusammen. Und das spiegelt den Sinn unserer Philipper-Passage in einigen Punkten mit sehr, sehr genau wieder. Gott ist für dich, der du ein Kind Gottes bist. Er ist für dich und er ist der Energiespender. Und wir alle kennen alle ausgelaufene Batterien. Wir kennen leere Batterien. Ja, manches Mal holen wir irgendwas raus und denken, oh, jetzt werde ich das mal kurz anmachen. Batterie sogar ausgelaufen. Ihr wisst, was da für Kristalle sich bilden um die Batterie herum. Nicht mehr gebrauchsfähig. So ist nicht unser Gott. Unser Gott ist immer wirksam. Er ist die Energie dafür, dass du dich heiligen kannst, dass du dich absondern kannst von der Sünde hin zu dem Willen Gottes. Er stellt einerseits die Energie für dein Wollen und andererseits für dein Vollbringen bereit, aber er tut etwas, was direkt zu deiner Umgestaltung dient. Vers 13 nochmal, hier in diesem: Zunächst befähigt er dich als Kind Gottes überhaupt, das Gute zu wollen. Das ist schon das Erste. Als ich das las, habe ich sofort an die Aussage von David, erstmal in Römer 3 gedacht, aber das kommt aus Davids Psalm 14, in den Versen 1 bis 3. Heißt es, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und dann fasst David zusammen, sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Kennt ihr diese Verse? Ich denke, ihr kennt sie sehr gut. Jahwe schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Das ist die Menschheit ohne Gott. Das war's, du und ich, bevor wir unsere Knie gebeugt haben. Warum tut der Mensch nichts Gutes? Weil er es gar nicht will. Er will es gar nicht. Er hat keinerlei Verlangen danach, das Gute zu tun. Er hat nicht den Willen. Und wer den Willen nicht hat, der setzt das natürlich auch nicht um. Das ist irgendwie so logisch. Gott wirkt das Gute. Und zwar das, was vor ihm wohlgefällig ist. Wenn ihr nochmal in die Schlachterübersetzung schaut, in Vers 13, Moment, da sagt er, er wirkt das sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das müsste heißen, zu seinem Wohlgefallen, so wie ich das bei der Schriftlesung gleich betont habe, zu seinem, streicht es nach durch und schreibt zu seinem Wohlgefallen. Mit dem Genitiv zusammen wird dieses Wort zu seinem Wohlgefallen. Es ist also nicht gemäß dem, was er, sondern es geschieht zu seiner Ehre und zu seinem Wohlgefallen. Nun, Gott nimmt Einfluss auf den Willen des Menschen. Und das ist sein gnädiger Akt in deinem Leben, wenn du ein Kind Gottes bist. Deshalb ist es bei uns Gläubigen auch anders, denn Gott hat uns verändert. Wir sind eine Neuschöpfung und der Geist Gottes wohnt seit unserer Wiedergeburt in uns. Und das Trachten seines Geistes in uns, im Kind Gottes, ist Leben und Frieden. Und Sinn und Zweck ist, dass wir das gute Leben und vollbringen zu seiner Ehre, zu seinem Wohlgefallen. Das macht er. Er führt uns auch auf rechter Straße um seines Namens willen. Das tut Gott alles um seiner Ehre willen. Er macht sich Kinder, er schafft sich Kinder und die benutzt er dazu, um seinen Namen die Ehre zu bereiten. Darum geht es. Er rettet dich nicht, damit du irgendwie ein schöneres Leben hier auf der Erde hast und dann irgendwo mal irgendwann das Halleluja singen kannst. Nein, das macht er alles zu seiner Ehre, zu seinem Wohlgefallen. Das Trachten seines Geistes im Kind Gottes. Das ist Leben und Frieden. Paulus schreibt auch den Ephesern in Kapitel 2, ich habe vorhin nur bis Vers 9 gelesen, in Vers 10 heißt es, wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesu zu guten Werken, ja, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Gute zu tun ist eine Berufung für uns als Kinder Gottes. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt in Kapitel 13, Vers 16, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Aber wie ihr alle in eurem Leben als Christen wahrgenommen habt, ist die Umsetzung des Willens Gottes keine leichte Angelegenheit. Es gibt dort für euch wiederholt unangenehme und zum Teil und dem Wandel eines Gotteskindes unwürdige Gedanken und Handlungen, angestoßen durch Widerstände, die es zu überwinden gilt. Da ist Vergesslichkeit, so wie es hier gerade bei der Hebräerstelle entnehmen konnten. Vergesslichkeit, indem wir Dinge nicht so wichtig nehmen. Oh nee, das ist jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt hier nur 80 fahre in der 50er-Zone, ach, das ist nicht so schlimm, da steht kein Blitzer um die Ecke, ich bin mir sicher, oh, wir merken, Daniel sitzt nicht neben dir oder der Pastor sitzt nicht neben dir, deshalb fährst du auf einmal so schnell und du weißt auch nicht, dass Gott bei dir ist, der das auch sieht. Also sollen wir nicht so anfangen. Auf der anderen Seite sind wir in unserer neuen Menschheit auch noch nach unserer Neugeburt anfällig für die Reize und Verlockungen dieser Welt. Ich brauche nicht mal lange mit euch argumentieren und euch das beweisen. Ihr wisst genau, wovon ich spreche. Um diesen Prüfungen und Versuchungen zu widerstehen, brauchen wir Gott genauso dringend wie in der Neugeburt. Die Abhängigkeit ist nicht vorbei, nachdem ihr ein Kind Gottes geworden seid. Die Gina hat den Heinrich auch nicht irgendwann auf die Straße gesetzt und sagt, mach mal selbst. Nein, die Abhängigkeit bleibt vorhanden, oder? Bis das Kind selbstständig sein kann. Aber wir bleiben immer abhängig, weil wir bleiben immer Kinder Gottes. Auch wenn wir zur vollen Mannesreife wachsen sollen. Wir sind abhängig von unserem Gott. Und das ist kein Wunder, denn wir sind geistlich mit ihm verbunden. Sollten wir da nicht von ihm abhängig sein? Paulus beschreibt uns diesen Kampf im Heiligungsleben. Er tut das in Römer Kapitel 7, Vers 18. Er tut es von sich. Und zwar als Christ schreibt er das. Das schreibt er nicht in seinem unerlösten Zustand. Er sagt, das Wollen ist bei mir vorhanden. Warum hat das Wollen? Warum ist das Wollen bei ihm vorhanden? Weil er ein Kind Gottes ist. Ein Kind Gottes will das Richtige und Gute tun. kann jeden von euch fragen. Ich brauche euch nie irgendwie auf euch einprügeln und sagen, glaubt das jetzt, dass das Gute richtig ist. Ich sage, ja, das stimmt. Kein Einspruch. Ich habe noch nie jemand gehabt, gesagt, der zu mir kam nach der Predigt und gesagt, nee, das Gute, was du da gepredigt hast, will ich nicht. Es sei denn, es war ein Nichtchrist. Aber dann sagt er, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt mir nicht, sagt er. Und impliziert dabei, dass ihm das nicht immer gelingt. Er sagt nicht, das gelingt mir grundsätzlich nicht, sondern er sagt, das gelingt mir nicht immer. Das versteht sich von selbst, wenn man das liest. Er sagt damit, dass es immer wieder Fehlversuche gibt, das Gute, das er kennt, liebt und das er will, umzusetzen. Und wir erinnern uns dann, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wir denken, wir nehmen uns Dinge vor, die wir tun wollen und sagen, oh, das werde ich tun und dies werde ich tun. Und auf einmal, oh, ich bin so müde, ich komme nicht aus meinem Bett raus und ich schaffe, oh nee, und finde noch einen Grund, ich müsste mich ausruhen. Heute Abend habe ich einen ganz schweren Tag vor mir. Und du findest 1000 Ausreden, warum du das Gute, das du willst, nicht tust. Vielleicht nur, weil du es halbherzig willst, aber Tatsache ist, du willst das Gute tun. Es macht dich zum Kind Gottes. Den Willen für das Gute hat ihm Gott geschenkt. Das haben wir hier in diesem Vers, sehen wir in diesem Vers. Er bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Dass du das willst, ist ein Werk Gottes. Sonst würdest du wie alle anderen sagen, ach, ist doch egal, was der macht, ich bin doch völlig wurscht. Nein, Gott hat es in dir bewirkt, dass du das Gute willst. Und zwar das Gute, das ihm wohlgefällig ist. Das Wollen des Guten kennt der wahre Christ. Dieses Wollen kommt von Gott. Es ist Gott gewirkt. Nun ist Gott aber auch der Energiespender für die Umsetzung dieses guten Willens in dir. Beides geschieht, weil er wirkt. Alles, was Gott in uns, in den Kindern Gottes wirkt, das geschieht zu seinem Wohlgefallen. Aber wir können darin mächtig fehlen, wenn sie unseren Gehorsam schleifen lassen. Römer 7, 19 nochmal, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das Gute tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und er sagt damit, wisst ihr was, wir sind neue Menschen und es gibt nur eine neue Natur. Wir sind nicht zwei Naturen Menschen. Ich habe eine neue Natur und diese neue Natur, die kann nicht mehr sündigen. Er entschuldigt sich nicht damit und sagt, oh, ich kann nicht dafür, das ist mein Leib. Das gibt es im sogenannten Dualismus. Die sagen, ah, das ist halt mein Leib, was der macht, das ist völlig egal. Ich sehe nur mein Leib, das ist ja nicht mein inneres Wesen. Aber er sagt hier, ich bin ein neuer Mensch und der neue Mensch, der tut nichts Böses. Der wahre neue Mensch, die neue Schöpfung, der tut nichts, der sündigt nicht. Du kannst nicht mal sündigen. Und wenn du sündigst, dann aufgrund der noch gefallenen Glieder des noch gefallenen Leibes mit all seinen Neigungen und Tendenzen das Böse zu tun und anfällig zu sein. Im Griechen steht dort in Vers 19 die Reihenfolge so. Da steht, denn das Gute, das ich will, seht ihr, das ist der Wille, den Gott in euch bewirkt. Das tue ich nicht. Oh, da ist ein Problem, oder? Da ist ein Problem. Sondern das Böse, das ich nicht will. Das tue ich. Das ist die Reihenfolge da, Wörter. Ihr Lieben, wenn ihr als Kinder Gottes das Gute wollt, und das wollt ihr, dann ist die einzige Hoffnung dabei, dass ihr die Verantwortung zum Gehorsam übernehmt und heranreift und in Furcht und Zittern eure Rettung verwirklicht. Und zweitens auch um die wahre Befähigung wisst, die Gott durch sein Wirken darreicht. Wozu führt uns das? Das führt uns einfach dahin, dass du sagst, Herr, hilf mir, bitte hilf mir, dass ich das umsetze. Und dass du sagst, mein Gefühl, das ignoriere ich jetzt. Ich will dir gehorchen. Bitte den Herrn, dass er mächtig in dir wirkt. Flehe um seine Hilfe, damit du als Kind Gottes beständig gehorsam bist. Und wenn du das machst, wenn du mehr und mehr sagst, nein, ich will das nicht, ich bin der Chef, das wahre Ich, ist dieser neue Mensch. Ich bin der Chef. Ich bestimme, was mein Körper tut. Mein Körper sagt, oh, das fühlt sich so gut an, ich will das Böse tun. Oh, ja, 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 guck mir das noch an. Stelle was Böses vor meine Augen. Oh, das will ich mir an. Dann sagst du, nein. Nein, das tue ich nicht. Mein wahres Einsicht sagt nein dazu. Ich gehorche meinem Gott. Und je mehr du das tust, je mehr du dich darin trainierst, in dieser Gottseligkeit, desto mehr wirst du Gott fürchten und zittern, das Falsche zu tun. Möge er der Herr schenken, dass wir daran alle wachsen. Ich muss gewaltig darin wachsen. Bitte den Herrn, dass er mächtig wirkt. Flehe um seine Hilfe, damit du als Kind Gottes beständig gehorsam bist. Hör auf zu beten, wenn du nicht bereit bist, die Verantwortung zu übernehmen, die im Prozess der Heiligung von dir selbst erwartet wird. Nun, hier kommen wir wieder zum Beginn unseres Gottesdienstes. Bekenne deine Sünde. So wie David, Psalm 32. Komm zu ihm. Sag, Herr, ich habe versagt. Ich weiß, wahrscheinlich werde ich noch oft versagen, aber jetzt, für den Moment, ich will jetzt mein Entschluss fassen, dir zu gehorchen, koste es, was es wolle, zu deiner Ehre. Lass uns dafür beten. Herr, wir sind so dankbar, dass du, der wahre Mensch, uns vorgelebt hast, dass der Gehorsam möglich ist. Dass es möglich ist, dir zu folgen in deine Anweisung. Deine Anweisungen sind nicht zu unserem Schaden, auch wenn sie in erster Linie darauf gerichtet sind, dass wir das tun, was dir wohlgefällig ist, zu deinem Wohlgefallen, so sind sie nicht schlecht für uns. Sie sind für uns auch wahre Freude. Herr, hilf uns, die richtige Einstellung dazu zu finden, dass wir konsequent umsetzen, was du von uns erwartest. Und Herr, vergib uns in unserer Schwachheit. Wir haben keine Ausrede. Wir sind einfach sündig. Und Herr, wie sehr erwarten wir die Verherrlichung der Kinder Gottes, der Söhne Gottes? Wie sehr warten wir, dass wir frei sind von der Gegenwart der Sünde? Danke, dass du uns bereits von der Sklaverei der Sünde frei gemacht hast. O Herr, wir freuen uns auf den Moment, wo es keine Sünde mehr gibt. In der Zwischenzeit wollen wir im Gehorsam uns heiligen für dich. Gib du Gelingen dazu. Wir brauchen dich. Trotz der Verantwortung, die wir haben, brauchen wir immer dich. Wir wollen auf dich sehen, der du so wunderbar bist. Anbetung sei dir allein. Amen.